Ich darf euch heute Morgen zwei grandiose Menschen vorstellen. Jung, dynamisch, voller Motivation. Doch, ich meine schon euch. Philipp und Dani, zwei unserer tollen Jugendleiter. Sie haben sich gemeinsam vorbereitet und da steckt so viel Herzblut und Arbeit drin. Wir sind so gespannt, was sie uns heute bringt. Seid gesegnet.
Also wunderschönen guten Morgen auch von uns. Wir freuen uns, heute mal den Gottesdienst aus dieser Perspektive zu erleben. Auch spannend. Und wir haben euch ein Bild mitgebracht, zu dem der Dani jetzt ein bisschen was sagen würde erstmal.
Wer von euch kennt die Filme? Also Zurück in die Zukunft. Also ich muss ja, perfekt, ich muss ja gestehen, ich war ein riesiger Fan als Kind von den Filmen. Und im Kern geht es da ja darum, dass dieser Hauptdarsteller mit so einer Zeitmaschine, die eigentlich aus einem Auto besteht, durch die Gegend reist. Und der Film spielt 1985. Und was mich damals so fasziniert hat, war, dass dieser Marty McFly, der Hauptdarsteller, 30 Jahre zurückgeschickt wird ins Jahr 1955 und da seiner Zeit einen riesigen Schritt voraus war. Diese Menschen dort haben ihn bewundert, haben ihn vielleicht teilweise nicht verstanden. Auf jeden Fall haben sie gesehen, er kann was oder er ist jemand, den es so nicht gibt auf der Welt. Und jetzt aufgepasst, jetzt kommt die beste Überleitung, die ihr jemals in der Predigt gehört habt. Der Philipp und ich, wir haben uns mit einer Person auseinandergesetzt die letzten Wochen, die ihrer Zeit nicht nur 30 Jahre voraus war, sondern ganze 1000 Jahre.
Genau, und ja, wenn ihr euch jetzt gerade überlegt, welche Person es ist, ich verrate es euch, heute wird es um David gehen. Ich hatte schon vorher Angst, dass Melli es verrät, dann wäre unsere ganze Einleitung dahin gewesen, aber Gott sei Dank hat sie es nicht gesagt. Warum war David seiner Zeit voraus? David war seiner Zeit deshalb voraus, weil er hatte etwas, was zur damaligen Zeit nicht möglich war eigentlich. Und zwar eine lebendige Gottesbeziehung. Eine Face-to-Face-Beziehung. Und wie war das möglich und was hat es mit uns heute zu tun? David empfängt, als er zum König gesalbt wird, den Heiligen Geist. Und von diesem Tag an ist die Gegenwart Gottes mit ihm und auf seinem Leben. Und was macht der Heilige Geist in Davids Leben? Er unterweist ihn in die Weisheiten Gottes und er weist auf Jesus hin. Das sehen wir auch, wie David in seinem Psalm redet. Diese zwei Dinge passieren. David wird in eine Weisheit mit hineingenommen, in die Beziehung. Und in ganz vielen Psalmen, die er eben schreibt, weist er schon auf Jesus hin. Und was wir an seinem Leben zeigen möchten, ist, dass der Heilige Geist einen Unterschied in Davids Leben gemacht hat. Und das gilt auch für uns heute noch. Der Heilige Geist möchte einen Unterschied in deinem Leben machen. Und im Leben von David sieht man eben die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und Davids Leben ist sehr lang gewesen und es gab viele Ereignisse. Und deswegen möchte ich jetzt auf ein paar Highlights, sage ich mal, aus seinem Leben eingehen. Und beginnen möchte ich eigentlich damit, wie David gesalbt wird. Und ich will nur ganz kurz diese Stelle vorlesen. Das ist in 1. Samuel 16 und ich lese ab Vers 12. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichem Haar und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl, goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Und das ist so, da beginnt Davids Geschichte. Und ich möchte euch jetzt einfach ein bisschen was über David erzählen. David bedeutet der Geliebte. Und das ist extrem wichtig, weil damals hatten Namen eine viel tiefere Bedeutung als heute. Weil damals hatte der Name, erstens war es eine Charaktereigenschaft von einer Person, den die Eltern ihm mitgeben wollten und zweitens war es auch eine prophetische Ausspruch, den Eltern über ihre Kinder gemacht haben. Und David ist der Sohn von Isai und Isai war Nachkomme von Boas und Ruth. Und das Interessante daran ist, Boas war ein Jude, aber Ruth war eine Heidin, also Ruth war keine Jüdin. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass Ruth die einzige Heidin ist oder überhaupt der einzige Heide, der im Alten Testament ein Buch bekommen hat. Das heißt, David kommt aus einer sehr starken Glaubensfamilie. Also er kommt aus einer starken Glaubensfamilie heraus. Und er ist der jüngste Sohn von Isai, wie wir gehört haben. Und er wird zum König gesalbt, als er noch ein Knabe ist. Und ich habe leider nicht gefunden, wie alt er ist. Aber ich schätze mal, dass er nicht älter als 13 Jahre war. Und er wird aber erst König, als er 30 wird. Und das ist einfach faszinierend, diesen langen Zeitraum zu sehen, wo David gesalbt ist, aber noch nicht König. Und David wird berufen in den Dienst von Saul. Warum? Saul hat einen bösen Geist und er sucht nach einem Harfenspieler. Und ist auch wieder unglaublich interessant, weil Saul sagt am Hof, ich brauche einen Harfenspieler. Und dann sagt irgendein Mann, dessen Namen man nicht mal kennt, sagt, ich kenne da einen. Ich weiß, er heißt David, er spielt gut Harfe und der Herr ist mit ihm. Und so wird David an den Hof von Saul berufen und er fängt an, für ihn zu spielen. Und er bekommt die Gunst von Saul, also er hat Gunst bei Saul und dann beruft ihn Saul in seinen Dienst und hat ihn fest am Hof. Und David dient am Königshof. Und hin und wieder darf er dann nach Hause, er wird sozusagen auf Heimaturlaub geschickt. Und so ist es wieder, wenn er ist zu Hause und dann zieht das Volk Israel, das Militär zieht in die Schlacht gegen die Philister. Und David ist zu Hause und wird dann von seinem Vater auf das Schlachtfeld geschickt und gesagt, nimm Brot und Käse mit und schau, wie es deinen Brüdern geht. Und als David ankommt an diesem Schlachtfeld, sieht er ein Szenario, dass ein einziger Mann das komplette Volk herausfordert. Und das ist Goliath. Und Goliath, Markus, bist du da? Kannst du ganz kurz aufstehen, bitte? Markus, wie groß bist du? Knapp 2 Meter. Jetzt stellt euch mal nochmal 1,50 drauf und so groß war Goliath. Goliath war 3,50 groß und seine Rüstung, also sein Panzer, wog 60 Kilogramm. Ich frage jetzt nicht, wer 60 Kilogramm wiegt, aber ja. Und die Speerspitze 7 Kilogramm. Ich erzähle euch das, weil nachher wird der Daniel noch mehr auf diese Sachen eingehen, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, okay, Goliath war mächtig. Er war mächtig und David war nur ein kleiner Hirte. Und trotzdem schlägt er ihn, er besiegt ihn und dann ruft Saul ihn in seinen Dienst im Militär. Er macht ihn also zu einem Krieger. Und ich fand es ganz amüsant, als ich darüber nachgedacht habe, weil eigentlich hat David so das Leben eines richtigen Rockstars geführt, weil er war ja immer noch Harfenspieler, das heißt unter der Woche Kriegsheld und am Wochenende dann Musiker. David findet am Hof noch einen Freund und das haben wir letzte Woche von Stefan gehört, das ist der Jonathan. Und was ich da so faszinierend fand, Stefan hat letzte Woche ein bisschen über Jonathan erzählt und ich will nur kurz was hinzufügen. Jonathan übergibt David seine Rüstung und das ist was damals ganz untypisch war, weil Jonathan macht sich komplett verletzlich. Er zeigt sich ohne Visier, ohne Kleidung quasi vor David und das ist auch symbolisch gesehen, er übergibt David all sein Anrecht, den er auf dem Thron hat, übergibt er David und sagt, ich weiß, rechtmäßig wäre ich König, aber ich weiß, Gott hat dich bestimmt und er übergibt David diese ganze Rüstung. Und das ist auch wieder, finde ich, ein krasses Bild, weil dieser Königssohn übergibt dem Hirten die Verantwortung. Und ein interessanter Punkt, finde ich, auf den ich nicht eingehen will, aber den ich euch einfach mitgeben möchte als Gedanke. Saul hat David auch seine Rüstung angeboten, aber David hat sie nicht gepasst. Und David hat die Rüstung von Saul abgelehnt, aber die von Jonathan hat er angenommen. Fand ich einfach ein interessanter Nebenfakt. Genau. Dann ist es so, David hatte nicht nur Gunst. Also Saul fängt ihn dann an zu verfolgen und David flieht. Und er flieht in das Land seiner Feinde. Und im Land der Philister erfährt er wieder Gunst. Und erfährt einfach, dass Menschen, die eigentlich mit ihm verfeindet sind, ihm trotzdem gut gesinnt sind, zumindest eine Zeit lang. Das ist aber nicht nur so, sondern er trifft auch auf Nabal, der ihm nicht gut gesinnt ist. Und er trifft auch auf Anfeindungen. Aber interessant daran ist, dass David in all dem trotzdem merkt, Gott hat die Kontrolle. David ist nie an dem Punkt, wo er komplett sagt, okay, ich glaube, jetzt ist alles vorbei, sondern immer wieder kommt er darauf zurück, okay, Gott hat die Kontrolle, Gott hat was auf mein Leben gelegt und Gott hält mein Leben in seiner Hand und das, was er macht, das ist richtig für mich in meinem Leben. Und das Interessante an David ist aber auch sein Umgang mit seinen Feinden, dass er trotz allem mit ihnen ein Stück weit respektvoll umgeht, vor allem mit Saul und einfach in dem Gott vertraut. Und zum Schluss will ich noch sagen, über David sind seine letzten Worte unglaublich faszinierend, weil in seinen letzten Worten spricht er davon, dass er der Lieblingsdichter Israels ist und seine Psalmen im ganzen Land gesungen werden. Und ich dachte mir, das ist doch ein Einfluss, wenn ein ganzes Volk die Psalmen eines Königs singt und diese ganze Tiefe, die David einfach in diesen Worten hatte, einfach singt. Und David sagt, dass er vom Geist des Herrn aus geleitet wird, also dass der Geist des Herrn aus ihm spricht. Und er sagt von sich selbst, dass er ein König ist, der sein Volk gerecht regiert und die Weisungen des Herrn stets befolgt. Und der Dani wird uns jetzt ein bisschen erklären, ich habe euch jetzt diese einzelnen Highlights in Davids Leben aufgeführt. Und der Daniel wird uns erklären, was für ein Muster dahinter steht. Was war denn die Essenz, warum diese Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind?
Mega gut. Also, es ist doch schon irgendwie faszinierend. Ich habe mir die Geschichte von David die letzten Wochen nochmal ganz intensiv angeschaut. Und das ist so, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Aber eigentlich wage ich mal eine spannende These, weil ich glaube, wir könnten hier jeden Sonntag ein Jahr lang über David reden. Ich glaube wirklich, weil David hat so viele spannende Aspekte in seinem Leben, die reichen würden, um, was weiß ich, um ein ganzes Jahr zu füllen. Aber es gibt ein Ereignis, das so eingeschlagen hat wie eine Bombe in Davids Leben und das alles verändert hat. Und das war diese Stelle, wie der Philipp gerade schon vorgelesen hat, als Gott wirklich seinen Geist auf David kommen ließ. Und es ist ganz faszinierend, wenn wir mal versuchen, das Leben von David anzuschauen aus dieser Perspektive, hey, es gab da ein Ereignis und es hatte verschiedene Folgen. Dann wird ganz, ganz klar, wie stark der Geist Gottes einen Unterschied in David seinem Leben gemacht hat. Und im Grunde genommen, wenn man sich das so anguckt, gibt's in Davids Leben eigentlich zwei verschiedene Auswirkungen von Gottes Geist. Das ist einmal das Externe, das, was in seinem Umfeld passiert, und dann zum Zweiten das Interne, also das, was im David passiert, in seinem Charakter, in seinem Herzen, durch diesen Segen, den er von Gott bekommt. Lass uns erstmal ganz kurz auf diese äußeren Umstände kurz eingehen. Was hat der Geist Gottes in seinem Umfeld getan? Und ist ja schon irgendwie verrückt. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr arbeitet jetzt gerade irgendwie im Garten von euren Eltern. Plötzlich ruft euer Vater euch zum Haus und treu wie ihr seid, geht er natürlich dahin. Und plötzlich seht ihr euch konfrontiert mit der Situation, dass euch ein alter Mann da Öl über den Kopf schüttet und sagt, hey, du bist jetzt der König über das ganze Land. Es gibt zwar gerade schon einen König, der ist eigentlich auch ziemlich mächtig, hat nicht vor, irgendwie zu gehen, und du hast eigentlich auch überhaupt kein legitimiertes Anrecht von deiner Familie her jetzt da auf den Thron, aber du bist jetzt König über das ganze Land. Und wir sehen jetzt in der Bibel irgendwie kein Anzeichen, was da in David vorging, wie er das irgendwie verarbeitet hat, aber was wir durchaus sehen, ist, wie Gott Stück für Stück diesen Rahmen schafft, dieses Externe schafft, um David in diese Position zu bringen, wo er diesen Einfluss nehmen kann, wo er später wirklich König über ganz Israel werden kann. Und das ist eigentlich auch so die erste Auswirkung, die wir sehen, die der Geist Gottes in Davids Leben hat. Saul war der amtierende König, und wir haben es gerade schon ein bisschen gehört, der hatte zu der Zeit, als David gelebt hat, ganz schwierige psychische Probleme. Immer wieder Zusammenbrüche, und in seinem Geist ging es ihm überhaupt nicht gut. Und dann hat er eben diese Idee gehabt, hey, ich brauche jetzt ein bisschen Musik, ich muss mir irgendwie hier ein bisschen Linderung verschaffen. Und dann gab es eben diese Situation, wo dieser irgendwo unwichtige Diener einfach David gekannt hat. Also eigentlich einfach gewusst hat, hey, da gibt's jemand, der kann gut Harfe spielen. Ja, und Gott nutzt diese Situation, um David wirklich aus dieser Position ohne jeglichen Einfluss in eine Position zu heben, wo er seiner Verheißung näher kommt, wo er an den Königshof kommt und schon mal sieht, wie das Ganze so abläuft. Und was in der Folge dann passiert ist, dass David wohl ganz gut Harfe gespielt hat, auf jeden Fall bekommt er immer mehr Gunst beim König. Und er wird dann sogar zu dem persönlichen Waffenträger von Saul damals. Das war schon eine relativ große Ehre. Und wir lesen dann immer weiter, dass er immer mehr Gunst bekommt. Und wir lesen auch von großen militärischen Erfolgen, die David feiern konnte. Und das Wichtige an dem zu verstehen ist, dass David da gar nichts dafür konnte. Das war nichts, was der David gemacht hat oder wo er irgendwie erstmal eine krasse Entscheidung getroffen hat oder irgendwie auf die Knie gegangen ist und zu Gott gesagt hat, mach. Sondern das war einfach diese natürliche Auswirkung von Gottes Segen, von seinem Geist, der in David zu der Zeit gelebt hat. Und das hat es in seinem Umfeld bewirkt. Und ich muss natürlich sagen, dass Davids Leben nicht nur einfach war. Also es war jetzt nicht nur so, dass David irgendwie da easy peasy durchs Leben gegangen ist. Er hatte schon auch schwierige Zeiten, wurde verfolgt, viele wollten ihn töten. Aber selbst in dieser Zeit, wo David wirklich am Boden war, wo er alleine war, wo er verzweifelt war, hatte dieser Segen Gottes auf sein Umfeld große Auswirkungen. Und wir haben das ganz faszinierend letzte Woche schon gehört, wie der Jonathan, sein Freund, eben Anteil an dieser Situation genommen hat, und David quasi Linderung verschafft hat, ihm Sicherheit gegeben hat. Und Gott hat diesen Freund auch in sein Leben gestellt, ohne dass David irgendwas dafür konnte, um ihn dorthin zu bringen, wo Gott David haben wollte. Also, wir halten fest. Gott schafft den äußeren Rahmen. Und es ist absolut essentiell wichtig, dass Gott es in deinem Leben tut. Und es ist wichtig, dass Gott es in Davids Leben getan hat. Er schafft den äußeren Rahmen, jede Person und David dorthin zu bringen, wo Gott die Person und David haben möchte. Aber was auch ganz wichtig ist, was in all der Zeit in unserem Inneren passiert. Was macht Gott in dieser Zeit, wo er alles im Umfeld vielleicht vorbereitet oder uns langsam irgendwo hinbringt in unserem Inneren? Und lass uns Davids Leben jetzt mal genau aus der Perspektive angucken, was der Geist Gottes in seinem Inneren, in seinem Herzen, in seinem Charakter getan hat. Und ich glaube, man kann einen Unterschied am besten irgendwie feststellen, indem man sich ein Verhalten anguckt. Und das mit dem Verhalten des Umfelds, das sozial akzeptierte Verhalten im Umfeld eigentlich vergleicht, diese zwei Verhaltensweisen vergleicht. Und das erste Mal, wo zwischen dem Verhalten von David und dem Verhalten von den Leuten, die außenrum waren, wirklich ein großer Unterschied bestanden hat, war in der Geschichte von David und Goliath. Also wir haben die ja gerade schon gehört. Aber was ich ein bisschen hervorheben möchte, wir gucken jetzt ja gerade auf die Muster, wie Gott gewirkt hat, ist, was in David passiert ist, als er gehört hat, wie Goliath die Israeliten und Gott verhöhnt. Und wir lesen ja, wie David dahin kommt und was er dort alles erlebt. Aber was so bemerkenswert ist, David hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Und David wusste dadurch ganz genau, wer er war und wer die Israeliten in Gott waren. Er hatte die absolute Sicherheit, dass Gott einschreiten wird und dass er Kraft hat, das zu tun. Die Israeliten wussten weder, wer Gott richtig war, sie wussten noch, hatten sie irgendwie Vertrauen in die Stärke von Gott. Aber als dann David hört, was Goliath eigentlich sagt, wie er Gott verhöhnt, wie er seine Stärke in Frage stellt, passiert was ganz Außergewöhnliches, weil ihn überkommt wirklich so eine mutige Entschlossenheit, was zu tun. Er lässt sich wenig, also sein Bruder macht ihn blöd von der Seite an. Der König sagt auch, er soll das lieber bleiben lassen. Er ist ja noch irgendwie ein junger Mann oder ein Junge. Aber er lässt sich von niemand aufhalten. Er lässt sich von niemand aufhalten und hat diese Entschlossenheit und zieht gegen Goliath in den Kampf. Er zieht nicht mal eine Rüstung an. Und dann passiert was ganz Faszinierendes. Goliath zieht den David so auf sich zukommen, fühlt sich eigentlich schon beleidigt, weil er sagt, so jemand, gegen den kämpfe ich doch nicht mal. Aber David hat so eine radikal andere Perspektive auf die Situation und sagt zu Goliath, hey, wer bist eigentlich du, dass du dir erlauben kannst, den lebendigen Gott und seine Armee zu verhöhnen? David hat sich davon null beeindrucken lassen und er hat einfach so eine Sicherheit und so eine tiefe Gewissheit, dass Gott einschreiten wird. Und je länger ich die Geschichte von David anschaue, desto mehr fällt mir einfach das auf, dass David wirklich durch diesen Geist Gottes so eine Sicherheit und so ein Fundament hatte, das über allem stand, das ihn in ganz vielen Punkten auch über der Situation stehen ließ. Und diese unerschütterliche Sicherheit ist wirklich ein Punkt, den man sich festhalten kann, was Gott in ihm bewirkt hat. Er wusste, wer Gott war und er wusste, was das auslösen kann. Und Gottes Geist hat noch so viele andere Sachen gemacht. Er hat dazu geführt, dass David mit ganz vielen Normen der Zeit gebrochen hat, unter anderem auch irgendwie Saul einfach geehrt hat, selbst nach dessen Tod seine Familie noch versorgt hat, was ganz ungewöhnlich war. Und ich könnte jetzt noch 20 andere Punkte aufzählen, die irgendwie cool waren an Davids Leben, wo man das sehen kann, was der Geist Gottes gemacht hat. Aber ich glaube, durch die Punkte wird relativ klar, die ich jetzt gesagt habe, und es zeigt ein klares Bild, was Gottes Geist in der Lage ist zu tun, in Davids Leben und in jedem anderen Leben von uns auch. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, sind Davids letzte Worte vermerkt und aufgeschrieben. Oh, und das hat mich ganz schön bewegt, muss ich ehrlich sagen. Und das fasziniert mich so stark, weil ich, Weil ich dadurch einfach diese Dankbarkeit und diese Tiefe von der Beziehung zwischen Gott und David, die so außergewöhnlich war, sehen kann. Und er erzählt erst ganz begeistert, dass der Geist Gottes durch ihn gewirkt hat und durch ihn auch gesprochen hat. Und dann beschreibt er auf eine ganz faszinierende Art und Weise, wie diese Veränderung aussah, die Gott in David bewirkt hat. Und das möchte ich einfach ganz kurz vorlesen. Ein König, der gerecht regiert und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleich der Morgensonne, die nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht. Unter ihren Strahlen sprießen die Pflanzen aus der Erde hervor. So sieht Gott mich und mein Königshaus an. Er hat einen Bund mit mir geschlossen, den er niemals brechen wird. Seine Zusage gilt für alle Zeiten. Ja, er rettete mich und schenkte mir alles, was man sich nur wünschen kann.
Jetzt haben wir sehr viel über David gehört, über sein Leben und über die Dinge, die der Geist Gottes in seinem Leben bewirkt hat. Und ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, was das konkret für uns, für dich heute hier bedeutet, dass der Geist Gottes einen Unterschied in deinem Leben machen möchte. Und ich habe mir drei Bereiche in unserem Leben rausgesucht. Gibt es bestimmt auch mehrere, aber ich habe mir jetzt mal drei rausgesucht. Und der erste ist, der Geist Gottes macht einen Unterschied in deinem Familienleben. Und es ist egal, ob du heute hier bist, ob du ein Kind bist oder schon Elternteil. Gottes Geist möchte einen Unterschied in deinem Leben machen, in deiner Familie. Und ich glaube, er will dir Weisheit geben, wie du in Liebe mit deinen Mitmenschen, mit deinen Geschwistern, mit deinen Kindern umgehen sollst. Vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, okay, meine Familiensituation ist extrem schwierig, meine Kinder sind verstritten oder ich verstehe mich nicht gut mit meinen Kindern oder was auch immer. Dann möchte ich dir Mut machen, dass Gott, wie der Daniel es gesagt hat, auf zwei Ebenen agiert. Einmal verändert er dich und einmal verändert er dein Umfeld. Oder er verändert dein Umfeld durch dich. Das geht natürlich auch. Und ich glaube, dass uns Gott heute ermutigen möchte, zu sagen, hey, ihm zu bitten, dass er einfach genau das tut, was er in Davids Leben getan hat. Dass er die Atmosphäre verändert in deinem Haus, dass er deine Haltung gegenüber den Menschen, mit denen du zusammenlebst, verändert. Ich glaube, dass es ganz oft anfängt, dass wir selber eine Veränderung merken und dann durch unsere Veränderung auch unser Umfeld verändern können. Aber wenn du heute einfach hier bist und denkst, okay, meine Situation ist so verfahren, dann möchte ich einfach ermutigen, zu vertrauen, dass der Geist Gottes, dass Jesus eine Veränderung schaffen möchte in deiner Familie. Und ich habe das selber auch erlebt, wie das so viel ausmacht, wenn man Gott einfach mit hineinnimmt, wenn man Gott bittet um Weisheit, wie man mit Situationen umgehen soll, wie man mit Menschen umgehen soll. Und das Geniale ist, dadurch, dass Gott von innen heraus wirkt in uns, bewirkt er Dinge, die wir vielleicht manchmal selber gar nicht bewirken können. Und deswegen, wie der Dani das auch gesagt hat, David, habt echt euch gute Namen ausgesucht, wie David es erlebt hat bei Goliath, er spürt diesen Zorn und dieser Zorn, den er über Goliath verspürt, das ist nichts Menschliches, was er aus sich heraus bewirkt, sondern man merkt, wie Gott in ihm diesen Gräuel auf Goliath bewirkt, weil er sagt, hey, das ist was, das geht gegen Gottes heiliges Volk. Und das ist auch was wir heute noch erleben dürfen, dieses, dass Gott in uns was bewirkt, wo wir dann vielleicht im Nachhinein denken, okay, das kann nicht von mir gekommen sein. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass Gott genau da den Unterschied machen möchte in eurer Familie. Der zweite Punkt ist, Gott möchte einen Unterschied, der Geist möchte einen Unterschied machen an deinem Arbeitsplatz. Und da, wo du stehst, da, wo du arbeitest, da, wo du vielleicht in der Schule bist, im Studium, da stehst du nicht umsonst. Gott will, dass wir Träger seiner Gegenwart sind und Gott will, dass wir in so einem Bewusstsein auch leben, dass Gottes Kraft in uns und auf uns in Form seiner Gegenwart einfach lebt. Und ich möchte euch heute ermutigen, und zwar, die Bibel sagt, dass die Schafe, also Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es völlig natürlich für dich, seine Stimme zu hören. Und ich kenne das. Bestimmt kennt jeder die Situation, man ist irgendwo an der Arbeit oder wo auch immer und dann gibt es eine Situation, wo es um Gott geht, wo es um eine Frage geht, wo jemand eine Aussage macht und dann denkt man sich, ah, wäre doch jetzt nur der oder der da oder wäre jetzt nur der Pastor da oder wäre jetzt mein Freund aus dem Hauskreis da, der wüsste die perfekte Antwort. Und ich will euch heute hier ermutigen und sagen, darum geht's gar nicht. Du bist da, weil Gott möchte, dass du da bist und Gott will, dass du den Unterschied machst. Und Gott hat dich mit allem ausgestattet, was es für diese Situation braucht. Die Frage ist nur, ob du darauf vertraust. Ob du darauf vertraust, dass der Geist, der in dir lebt, dich in die Weisheit führt, was du in diesem Moment vielleicht sagen sollst. Oder dass du vielleicht selbst durch dein Verhalten in diesem Moment die Antwort bist. Es geht nämlich gar nicht darum, immer die perfekte Antwort zu geben. Das macht der Pastor sowieso auch nicht oder dein Freund aus dem Hauskreis, nur um das mal klarzustellen. Sondern es geht darum, ein Gefäß für Gottes Liebe und Gegenwart zu sein. Wie ein Gefäß, das einfach ausläuft und dann quasi für die Menschen da ist. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel zu begreifen, dass Gottes Geist in uns wirken möchte und durch uns wirken möchte und dass es nicht darum geht, dass wir, keine Ahnung, alles immer wissen, alles schon begriffen haben, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns gebrauchen lassen. Und in der Arbeit ist es genau wieder gleich, wie es in der Familie ist. Es gibt innere Umstände in dir und es gibt diese äußeren Umstände. Und vielleicht hast du einen Chef, der einfach menschlich extrem schwierig ist oder Arbeitskollegen. Und auch da möchte ich euch ermutigen, dass Gebet ein unglaublicher Schlüssel ist. Ich habe das erlebt in meiner Schulzeit, dass manchmal waren echt die äußeren Umstände katastrophal und echt schwierig. Aber jedes Mal, wenn ich es Gott hingelegt habe und gesagt, hey Gott, das und das möchte ich sehen, hat Gott gewirkt. Und vielleicht nicht immer genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist nicht immer genau so passiert, aber im Endeffekt war es immer das Beste. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, zu sagen, hey, betet einfach, dass Gott euch eine innere Haltung, eure innere Haltung einfach auch verändert. Vielleicht gerade einer schwierigen Person gegenüber, dass ihr einfach sie lieben könnt. Aber auch, dass er die äußeren Umstände einfach um euch herum verändern kann. Und Gottes Geist möchte den Unterschied an eurem Arbeitsplatz machen. Und der letzte Punkt ist, Gottes Geist macht den Unterschied in deiner persönlichen Beziehung. Und für mich selbst war das so, ich bin christlich aufgewachsen und habe meinen Weg eigentlich ganz normal gegangen, wie man das halt als frommes Kind so macht. Aber das Krasse war, ich habe ganz viel über Gott gewusst. Ich wusste, und das weiß ich auch heute noch, ich wusste ganz viel über Gottes Wort und über ihn. Aber irgendwie war das für mich so, diese Kraft, die auch David erlebt hat, die war nicht in meinem Leben. Die habe ich nicht erlebt. Und ich glaube, der Punkt war nicht das, dass sie nicht da war oder nicht zugänglich war, sondern der Punkt war einfach, mein Verständnis war ein anderes. Und in dem Moment, als ich begriffen habe, okay, die gleiche Kraft, die Gott von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Das hat mein ganzes Leben verändert. Das hat Gottes Gegenwart, ist, würde ich sagen, für mich das Wertvollste, was es gibt. Weil als Jesus stirbt, was passiert? Dieser Vorhang zerreißt und dieser Weg ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, wird frei. Und ich glaube, dass das ein unglaublicher Schlüssel ist, zu begreifen, hey, die Kraft Gottes lebt in uns. Die Kraft Gottes lebt in uns und ist mit uns. Und seine Gegenwart ist ständig zugänglich für uns. Und ich glaube, Gottes Gegenwart kann man auf unterschiedliche Art und Weise erleben. Zum Beispiel, mir ging es schon mal so, dass ich zu Hause war und ich habe geputzt, also ich habe gesaugt. Und von jetzt auf nachher konnte ich nicht mehr stehen. Ich habe so angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, okay, Gott ist gerade da, Gott ist hier. Und ich habe seine Gegenwart so stark empfunden. Aber ich möchte euch auch sagen, dass es nicht immer so ist. Also wenn Gott immer auf die gleiche Art und Weise kommen würde, das wäre, er ist viel zu kreativ, um das zu machen. Gott ist viel zu vielfältig, um solche Dinge zu, also nur immer die gleiche Art und Weise zu benutzen. Und Gottes Gegenwart ist viel mehr als nur ein Gefühl. Es ist ein tiefes, tiefes Bewusstsein. Wisst ihr, als David auf Goliath zugelaufen ist, natürlich wissen wir es nicht, aber ich glaube nicht unbedingt, dass er Gott gefühlt hat in dem Sinne. Aber ich glaube, dass er so ein tiefes Bewusstsein hatte, Gott ist hier und Gott ist mit mir. Aber ich glaube, ein Schlüssel dazu ist einfach ganz arg, wie ist unsere Ausrichtung, wie ist unser Fokus, wie ist unsere Denkweise. Und ich glaube, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, Gott ist hier, Gott ist in jeder Lage mit mir und seine Gegenwart ist da. Und Bill Johnson, ist ein Prediger aus Amerika, der hat es mal genial gesagt. Er hat gesagt, lebe wie in dem Bewusstsein, dass die Taube immer auf deiner Schulter sitzt. Und ich fand es eigentlich ein cooles Bild, weil dieses Ding so, mach dir bewusst, Gott ist immer da. Seine Gegenwart ist mit dir. Gott will jede Situation mit dir gestalten. Und ohne Gottes Geist und ohne seine Gegenwart funktioniert es einfach nicht. Gottes Gegenwart macht den totalen Unterschied. Ich habe das schon so oft erlebt. Man ist in einem Gottesdienst oder was auch immer. Und wenn die Gegenwart Gottes da ist oder beziehungsweise sie ist schon da, aber wenn man sich das bewusst macht und diese Kraft erlebt, das macht einen riesen Unterschied. Und in der Vorbereitung hatte ich so ein Bild mit was man das vergleichen kann. Das ist wie ein Auto. Du kannst gläubig sein. Du kannst Jesus lieben. Das ist alles perfekt. Das heißt, dein Auto, deine Karosserie stimmt, deine Innenausstattung stimmt, du hast jeden Komfort, den es gibt. Aber du hast kein Benzin. Du hast keinen Treibstoff. Und so fühlt es sich auch an. Und ich weiß, dass heute hier Leute sind, die fühlen sich genau so, die wissen, okay, ja, das stimmt. Ich fühle mich wie, als würde ich stehen auf dem Parkplatz. Und ich fahre einfach nicht. Ich habe nicht diesen Speed, ich habe nicht dieses Vollgas, das ich haben möchte. Und ich möchte dich heute ermutigen, der Geist Gottes will der Treibstoff für dein Leben sein. Die Gegenwart Gottes will diese Kraft in deinem Leben sein, mit der du einfach diese Freude, die Gaben des Geistes, steht in Galater 5, 22, diese Gaben, das will der Geist Gottes dir geben, Freude, Friede, Geduld, Sanftmütigkeit. Ich glaube, es sind Menschen, die denken, ja stimmt, mir fehlt das einfach. Und ich möchte dich ermutigen zu sagen, hey, Kinder Gottes, die haben den Zugang zu sowas. Du hast den Zugang zu all diesen Dingen. Und das ist einfach dieses, hey, bist du bereit, das einfach zu ergreifen und einfach zu sagen, hey, ich will diese Kraft in meinem Leben. Und wirklich das mit dem Auto, das war mir so stark. Und ich weiß, dass Gott das Bild heute gebrauchen will, weil ich bin gestern Abend, war ich an der Tankstelle und ich stehe an der Kasse und ich will zahlen. Und der Typ vor mir sagt einfach, Entschuldigung, ich hab falsch getankt, kann ich mein Auto da drüben hinstellen? Und ich sag zu ihm, ja komm, wir helfen dir. Und es war wirklich von außen, es war ein fetter VW-Bus mit so richtige Alufelgen, so richtig Silber, so richtig Protz stand er da. Und ich sag noch zu ihm, ja, hast du echt ein gutes Auto ausgesucht. Und wir stehen dabei dran und wir fangen an, das Auto zu schieben. Und ich habe das in dem Moment gar nicht gecheckt, aber heute Morgen habe ich es gecheckt. Genau so ist es. Genau so ist es. Alles perfekt, alles steht top da. Und dann fährt das Auto aber nicht. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen zu sagen, hey, mach dir bewusst, die Kraft Gottes lebt in dir. Und es gibt noch eine Stelle in 2. Timotheus 1, Vers 7. Und da steht, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das ist der Punkt. Und deswegen war David auch 1000 Jahre seiner Zeit voraus, weil er eben diese Weisheit und diese Wahrheit in seinem Leben gehabt hat und dieses Unverzagte und diese Besonnenheit und Liebe und Kraft in seinem Leben hatte. Und genau das steht uns heute auch offen. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, genau diese Weisheit, die uns da einfach mitgegeben wird, auch für euer Leben einfach anzuwenden, in den Bereichen, in eurer Familie, in eurer Arbeit, in eurer persönlichen Beziehung und die Bereiche, die euch sonst einfach noch einfallen.
Und ich glaube, wenn David jetzt hier wäre, dann würde er uns nur diese eine Sache sagen. Also ich glaube, wenn er jetzt hier stehen würde, würde er nur eine Sache sagen. Und das wäre, hey, du musst deiner Zeit nicht mehr voraus sein. Weil du lebst in einer Zeit, wo der Geist Gottes, der Heilige Geist, jetzt in dem Moment hier ist für jeden ganz persönlich. Und wenn du hier bist und den Geist Gottes nicht kennst, dann musst du ihn nur einladen und wenn du ihn dann hast, dann darfst du ihm Raum geben jeden Tag, damit er diese externen Sache wirken kann und intern dich verändern kann. Und David würde vielleicht fortfahren und sagen, wenn du dir mein Leben anschaust, schau dir da einfach mal mein Leben an. Schau dir an, wie Gottes Geist mein Leben verändert hat, wie er mich geführt hat und wie er mich entwickelt hat und trainiert hat, dorthin zu kommen, wo er mich haben will. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und David würde vielleicht auch sagen, hey, das ist genau das, was dein Herz, wo sich dein Herz nachsehnt. Und ich persönlich glaube, wenn wir alle zusammen Gottes Geist hier einladen und wenn wir alle zusammen ihm Raum geben, aber natürlich auch jeder für sich ihm Raum gibt, dann wird er den äußeren Rahmen schaffen, um uns zu begegnen und jedem ganz tief im Inneren persönlich auch begegnen. Und davon kann es eigentlich, so wie David sagt, auch nur eine einzige Folge geben. Wir werden wie diese Pflanzen gedeihen und Gott wird sich in unserer Mitte verherrlichen.